Wir wollen jetzt auf Gottes Wort hören aus der Apostelgeschichte, Kapitel 22. Und vielleicht soll ich auch darauf hinweisen, der Er in der ersten Zeile ist der Oberst, der Paulus gefangen genommen hat. Weil er aber von dem Vergehen, das ihm von Seiten der Juden vorgeworfen wurde, mit Gewissheit erfahren wollte, ließ er ihm am folgenden Tage die Fesseln abnehmen und ordnete eine Versammlung der Hohenpriester und des ganzen Hohen Rates an. Dann ließ er Paulus hinabführen und ihn vor sie stellen. Paulus blickte nun den Hohen Rat fest an und sagte: Werte Brüder, ich habe bis heute meinen Wandel mit durchaus reinem Gewissen vor Gott geführt. Da befahl der Hohepriester Ananias den neben ihm Stehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Paulus aber rief ihm zu: Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich nach dem Gesetz zu richten und lässt mich unter Verletzung des Gesetzes schlagen? Da sagten die neben ihm Stehenden: Den hohen Priester Gottes schmähst du? Da antwortete Paulus: Ich habe nicht gewusst, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist. Es steht ja geschrieben: Einen Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Weil Paulus nun wusste, dass der eine Teil des Hohen Rates aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er laut in die Versammlung hinein: Werte Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Wegen unserer Hoffnung, nämlich wegen der Auferstehung der Toten, stehe ich hier vor Gericht. Infolge dieser seiner Äußerung entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer behaupten nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch keine Engel und keine Geister, während die Pharisäer beides bekennen. So erhob sich denn ein gewaltiges Geschrei. Ja, einige Schriftgelehrte von der pharisäischen Partei standen auf, hielten Streitreden und erklärten: Wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Kann nicht wirklich ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet haben? Als nun ein großer Zwiespalt entstand und der Oberst befürchtete, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden, ließ er seine Truppe herunterkommen, ihn aus ihrer Mitte herausreißen und in die Burg zurückführen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und wir bitten dich, lass uns nun stille werden vor dir, zuhören, was du uns zu sagen hast. Und schenk, dass durch deinen Geist dadurch auch Veränderung in uns stattfindet, dir zur Ehre. Und im Namen Jesu. Amen. Ja, manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant. Selbst wenn man alles richtig gemacht hat, erreicht man nicht immer das, was man sich gewünscht hat. So oder so ähnlich könnte man auch die Erfahrung von Paulus vor dem Hohen Rat beschreiben. Ihm bietet sich die einzigartige Chance, vor der höchsten jüdischen Regierungsinstanz, nämlich der Versammlung der Hohenpriester und dem ganzen Hohen Rat von Jesus Christus, zu erzählen. Der Begriff, den man dazu oft gebraucht, ist Zeugnis abzulegen für das Evangelium von Jesus Christus. Und Wir Christen sind ja alle als Zeugen dazu aufgerufen, von Jesus Christus zu erzählen, wo sich uns die Gelegenheit bietet. Vielleicht bist du sogar heute hier oder hörst online zu, weil sich jemand irgendwann das Herz genommen hat, dir von Jesus Christus zu erzählen. Merkst, dass dich diese Botschaft nicht mehr loslässt? Vielleicht empfindest du sie wie ein Licht, das die Finsternis deines Lebens durchdringt. Wie eine Waffe, die das Böse in der Welt überwindet. Bei mir jedenfalls war es so, als ich in Karlsruhe studiert habe, ein christlicher Mitstudent hat meine Fragen und meine Orientierungslosigkeit im Leben bemerkt. Er hat Jesus Christus von mir bezeugt. Und mit der Zeit wurde es Licht in meinem Leben. Nicht immer sind die Umstände allerdings so angenehm wie die gemeinsamen Abende bei einem Freund. Und auch das Ergebnis ist oft nicht dasselbe. Das sehen wir sehr deutlich am Zeugnis von Paulus in Jerusalem im letzten Teil der Apostelgeschichte. Heute steht er vor der Versammlung der Hohepriester und im gesamten Hohen Rat. Und wie am Tag zuvor, als er um ein Haar von einem Straßenmob umgebracht worden wäre, so erfährt er auch hier dieselbe Ablehnung und Willkür. Nach seinem ersten Satz wird er ziemlich rabiat zum Schweigen gebracht. Hier gibt es nicht viel mehr, was er zu sagen hat. Und am Ende steht er vor einer wortwörtlichen Zerreißprobe und der römische Oberst muss ihn aus ihrer Mitte herausreißen, weil Paulus droht, zerrissen zu werden. Sowohl die Umstände als auch das Ergebnis lassen Paulus am Ende enttäuscht und erschöpft zurück. Und man muss an der Stelle schon innehalten und fragen, war das denn nun ein gelungenes Zeugnis für Jesus? Und vielleicht geht es auch dir so. Die gleiche Frage kann man heute noch stellen, wenn wir wie Paulus von Jesus erzählen wollen und auf dieselbe Reaktion treffen wie hier. Als ich vor mittlerweile einigen Jahren in einem Forschungsbetrieb gearbeitet habe, war ich immer besonders gespannt auf die Mittagspause, weil dort am ehesten die Möglichkeit bestand, mit jemandem über Jesus zu reden. Und deshalb war ich doch dort. Aber fast immer bestand die Reaktion aus Ironie, bestenfalls, und Ablehnung im Normalfall. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, dass mit etwas mehr Lebenserfahrung wahrscheinlich auch ich das ein oder andere besser hätte machen und sagen hätte können. Aber wie ist es mit Paulus her? Er ist ja Apostel. Ist sein Zeugnis gelungen? Zum Glück müssen wir nicht lange über die Frage nachrätseln, denn ganz am Ende finden wir heraus, was Jesus Christus selbst über Paulus Auftreten denkt. Und in Vers 11 sagt der Herr, schaut es euch an, sei getrost. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Jesus hinterfragt Paulus nicht, er weist ihn nicht zurecht, sondern er spricht ihm Trost zu. Für Paulus, für Jesus, scheint das Zeugnis von Paulus gelungen zu sein. Was man daran sieht, ist, dass man ein Zeugnis nie an der Reaktion der Zuhörer beurteilen kann. Wenn man nach dem Ergebnis hier gehen würde, wäre es eine glatte Katastrophe. Zwiespalt und Hass dominieren diesen Abschnitt. Bei Jesu Zustimmung sehen wir, dass es sich trotzdem um ein gelungenes Zeugnis handelt. Und dass ein gelungenes Zeugnis auch in offener Ablehnung münden kann. Man darf ein Zeugnis nicht an der Reaktion der Zuhörer beurteilen. Eben deshalb wollen wir uns an diesem Abschnitt nun anschauen, woran man dann ein gelungenes Zeugnis festmachen kann. Im ersten Teil, in der Predigt im ersten Gottesdienst, sahen wir, dass ein gelungenes Zeugnis vom Charakter der Person stark abhängt, also von ihrer Integrität, ihrer Entschlossenheit, aber auch ihrer Demut. Ein guter Charakter ist wichtig, aber allein macht er natürlich noch kein gelungenes Zeugnis. Wenn man sich vernünftig und ordentlich vor anderen verhält, dann stellt das nur die Glaubwürdigkeit des Zeugen her. Die ist wichtig, aber es bezeugt noch nicht Jesus Christus. Erst, wenn man auch den Fokus auf das Evangelium legt, kann man von einem gelungenen Zeugnis reden. Und darum geht es im zweiten Teil des heutigen Predigttextes. Lesen wir dazu zuerst Vers 6. Dort heißt es, weil Paulus nun wusste, dass der eine Teil des Hohen Rates aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er laut in die Versammlung hinein: Werte Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Wegen unserer Hoffnung, nämlich wegen der Auferstehung der Toten, stehe ich hier vor Gericht. Genau genommen steht Paulus gar nicht vor Gericht, sondern vielmehr weist er darauf hin, wofür er gerade vom Hohepriester verurteilt wurde. Und so sollten wir diesen Ausdruck auch verstehen. Man muss allerdings angesichts des Titels Fokus auf das Evangelium schon fragen, ist das hier der Fall? Denn die Art und Weise, wie Paulus das Evangelium hier einwirft, ist ja ziemlich kurz. Sie besteht, um genau zu sein, aus drei Worten, nämlich Auferstehung der Toten. Sie bezeichnet er als die Hoffnung der Pharisäer und versucht ihnen damit klarzumachen, dass nicht nur er hier verurteilt werden soll. Aber wir sollten uns bei dieser Kürze des Evangeliums, des Einwurfs, zwei Dinge bewusst machen. Nämlich erstens, dass er in diesen drei Worten seine gesamte Rede vor der Volksmenge am Tag zuvor zusammenfasst. Die haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und zweitens, dass er schon bei seinem ersten Satz in dieser Anhörung tätlich angegangen wurde. Paulus weiß, dass er nicht darauf hoffen kann, seine Überzeugungen lang und breit darzulegen. Er wird nicht mehr viel sagen können. Und eben daran richtet er seine Zeugnistaktik aus. Außerdem kennt er auch noch die Aufstellung seiner Gegenseite. Davon lesen wir hier, er kennt ihre Schwachstelle und auch daran orientiert sich seine Taktik ganz bewusst. Ich will das an einem aktuellen Beispiel festmachen. Vielleicht habt ihr in der letzten Woche in den Nachrichten von der neuen Nuklearstrategie der NATO gehört. Habt ihr das gehört? Nein? Ja? Vielleicht lese ich auch zu viele Nachrichten. Aber gut. Diese neue Strategie lautet, dass unter anderem die in Deutschland stationierten Atomwaffen in Reaktion auf neue Bedrohungen künftig skalierbar sein sollen. Ja, man soll sie zwischen 0,3 Kilotonnen und 50 Kilotonnen flexibel einstellen können und damit eben auch flexibler auf neue Drohszenarien reagieren können, wie sie in den vergangenen Jahren aufgetreten sind. Man kann über Sinn und Unsinn dieser Strategie diskutieren, aber man kann sie auch damit vergleichen, wie Paulus hier mitten im Hohen Rat das Evangelium möglichst effektiv verkündet. Wenn man Menschen von Jesus erzählen will, gibt es unterschiedliche Szenarien, an denen man seine Taktik ausrichtet. Zum Beispiel mit den Nachbarn hat man eine eher langfristige Beziehung. Man kann immer mal wieder eine Bemerkung mit geringerem evangelistischen Sprengpotenzial in die Gespräche einwerfen, in der Hoffnung, dass mit der Zeit dadurch der Weg frei wird für das ganze Evangelium und den Glauben an Jesus. Dann gibt es mittelfristige Beziehungen, sagen wir mal über Monate oder weniger Jahre, wo man die Sprengkraft etwas höher einstellen muss, weil man weiß, dass die Zeit begrenzt ist. Man will sie gut nutzen. Und dann haben wir Beziehungen wie die hier mit dem Hohen Rat. Dickste Freunde werden diese Menschen mit Paulus eher nicht werden. Viel wird er nicht mehr sagen können. Was macht Paulus also? Er könnte sagen, okay, hier kann ich nichts erreichen, Schadensbegrenzung, und wählt eine möglichst kleine Sprengkraft oder gar keine. Aber das ist nicht Paulus' Art. Für Paulus ist das genau die richtige Zeit für die große 50er. Ja, und er platziert sie genau so an der Schwachstelle der Gegenseite, dass der Hohe Rat fast wörtlich in die Luft fliegt. Ja, Fokus auf das Evangelium bedeutet also einerseits, dass man die Sprengkraft richtig skaliert und das Evangelium richtig dosiert. Ja, auf die Dosierung kommt es an. Und zweitens bedeutet es, dass man die Sprengkraft auch richtig platziert. Und das sehen wir, wie Paulus hier vorgeht. Er weiß genau, dass sich der Hohe Rat aus Sadduzäern und Pharisäern zusammensetzt. Von den Sadduzäern, und dazu gehört übrigens auch der Hohe Priester, wissen wir aus Vers 8, dass sie nicht an die Auferstehung und auch nicht an Engel und Geister glauben. Vers 8. Man könnte sie als hartgesottene Materialisten bezeichnen oder genauer Deisten. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon gehört habt. Das sind Menschen, die zwar schon an die Existenz Gottes glauben, aber nicht an sein Wirken in dieser Welt, vereinfacht ausgedrückt. Ja, die zwar an die Existenz Gottes glauben, aber nicht an sein Wirken in dieser Welt. Das sind die Sadduzäer. Die Sadduzäer wird Paulus in so kurzer Zeit nicht gewinnen können. Vor allem nach dem Signal des Hohepriesters gleich am Anfang, was er von Paulus Ausführungen hält. Die Pharisäer dagegen glauben letztlich dasselbe, was auch Paulus glaubt. Nur eben nicht, dass Jesus diese Hoffnung erfüllt. Und sie kann er vielleicht von den Sadduzäern abspalten und für Jesus gewinnen. Ja, und aus dieser Konstellation ergibt sich die Schwachstelle, die Paulus für das Evangelium nutzen will. Hier platziert er die E-Bombe, könnten wir sagen, und hofft, dass sie die größtmögliche Wirkung erzeugt. Wenn er nämlich den Pharisäern bewusst machen kann, dass seine Vorverurteilung auch für sie eine Verurteilung darstellt, dann kann er vielleicht einige auf diese Weise zum Nachdenken bringen und sogar für das Evangelium gewinnen. Genauso stellt Paulus die Sprengkraft ein, wirft sie genau in die Bruchlinie zwischen den geistlich verschlossenen Sadduzäern und den offenen Pharisäern. Und schaut euch Vers 9 an, dort sehen wir nämlich, ob die Strategie von Paulus aufgeht. So erhob sich denn ein gewaltiges Geschrei. Ja, einige Schriftgelehrte von der pharisäischen Partei standen auf, hielten Streitreden und erklärten, wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Kann nicht wirklich ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet haben? Erfolgreich oder nicht? Schwer zu sagen. Immerhin erkennen sie an, dass Paulus nichts Unrechtes sagt. Aber sie sind noch nicht so weit, dass sie anerkennen würden, dass Jesus zu ihm gesprochen hätte. Vielleicht ein Geist oder ein Engel. Aber sie sind schon ein Stück in die richtige Richtung gegangen. Und das muss man auch festhalten, die Pharisäer kommen in der Bibel fast nie gut weg. Ja, dabei waren viele von ihnen tatsächlich unter den ersten Christen. Hier verteidigen sie auf einmal Paulus, das muss man festhalten. Die Pharisäer gehen dabei auf die Rede von Paulus am Tag zuvor ein. Da hatte er der Menschenmenge berichtet, wie ihm auf dem Weg nach Damaskus Jesus Christus begegnet war. Für Sadduzäer ist das eine lächerliche Behauptung. Pharisäer dagegen glauben, dass Gott aktiv in diese Welt eingreift, Offenbarungen schenken kann, wie eben die von Paulus hier. Und Paulus sagt, diese besondere Offenbarung zeigt, dass Jesus Christus auferstanden ist. In Jesus erfüllt sich die menschliche Hoffnung nach ewigem Leben. Und das ist die große Hoffnung für die Pharisäer, aber natürlich nicht nur für sie, sondern auch für jeden anderen Menschen. Vielleicht ist es auch deine. In Jesus finden wir sie erfüllt. Und alles, was er von dir, was er von mir erwartet, ist, dass wir ihm Glauben schenken, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm sein Leben, wir ihm unser Leben anvertrauen, indem wir sagen, ja, du hast den Schlüssel zum ewigen Leben. Die Hoffnung auf die Auferstehung durch Jesus ist also eine ungemein kostbare Botschaft, weil sie ewiges Leben verheißt. Und auch die Pharisäer wollen diese Botschaft, diese Hoffnung um keinen Preis aufgeben. Und so entsteht hier diese seltsame Dynamik, dass die Pharisäer von Angreifern plötzlich zu Verteidigern von Paulus werden und sagen, wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Ja, ich glaube, Paulus hat seine Strategie erreicht. Paulus setzt das Evangelium mit maximaler Sprengkraft genau am richtigen Ort ein, um damit vielleicht einige seiner Zuhörer zu überzeugen. Und das ist ja das Ziel des Evangeliums. Die A-Bombe soll zerstören, die E-Bombe soll retten. Wir wissen nicht, ob nun einige von den Pharisäern tatsächlich später zum Glauben gekommen sind. Aber darauf kommt es bei einem gelungenen Zeugnis, und darum geht es ja hier, auch nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass man den Fokus auf das Evangelium richtet. und dass man das maximal Mögliche mit der bestmöglichen Dosierung und der bestmöglichen Platzierung erreicht. Es braucht etwas Weisheit. Aber ich glaube, für uns heißt es unter anderem, dass wir in unserem Arsenal nicht nur möglichst niederschwellige Äußerungen über das Evangelium haben, sondern je nach Situation braucht es manchmal auch die maximale Sprengkraft. Und dafür brauchen wir Weisheit, um den Augenblick zu erkennen. Die Auseinandersetzung hier ist übrigens das letzte Mal, dass Paulus in Jerusalem spricht. Im nächsten Abschnitt wird ein Mordanschlag auf ihn geplant. Er wird verlegt nach Caesarea. Inmitten der Spaltung im Hohen Rat muss der römische Oberst Paulus schon jetzt aus ihrer Mitte herausreißen lassen. Und dieser Augenblick in Vers 10 ist natürlich unheimlich symbolträchtig. Schaut euch das an. Vers 10. Überall, wo man hinblickt, herrscht Zerrissenheit. Ein großer Zwiespalt entsteht. Der Oberst befürchtet, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden, und er lässt ihn aus ihrer Mitte herausreißen und in die Burg zurückführen. Ja, Paulus aus der Mitte der Juden gerissen und auf dem Weg nach Rom. An der Stelle muss Paulus ziemlich erschöpft und enttäuscht sein. Er wurde fast erschlagen, fast zerrissen, aber eben auch innerlich wird es ihn sehr mitgenommen haben. Und eben an dieser Stelle will ich auf das zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass man ein Zeugnis nicht an der Reaktion der Zuhörer beurteilen kann. Das Gleiche gilt auch für Paulus. Paulus kann es nicht am eigenen Gefühl festmachen, ob sein Zeugnis gelungen ist. Die entscheidende Reaktion ist die Reaktion von Jesus. Und genau die wollen wir uns zum Abschluss genauer anschauen. Wenn es nach dem eigenen Gefühl von Paulus gehen würde, kann man sich gut vorstellen, wie enttäuscht und erschöpft Paulus am Ende dieser zwei Tage in Jerusalem sein muss. Es ist ja nicht so, als ob Paulus kein Mitgefühl, kein Herz für seine Mitjuden hätte. Er wünscht sich ja nichts mehr für sie, als dass auch sie, wie er, zum Glauben an Jesus kommen. Und vielleicht sinnt er noch darüber nach, was alles passiert ist, was er vielleicht auch besser machen gekonnt hätte. Vielleicht ärgert er sich sogar, dass er den Hohepriester getünchte Wand genannt hat, dass er sich dazu hinreißen lassen hat. Und vielleicht macht die Situation gerade überhaupt keinen Sinn. Erinnern wir uns daran, der Heilige Geist hat ihn förmlich nach Jerusalem getrieben. Er wusste nicht wozu, er wusste nur, dass ihn dort Leid und Drangsal erwarten würde. Aber er weiß noch nicht, warum. Und eben in dem Moment steht der Herr Jesus seinem erschöpften und enttäuschten Zeugen bei und spricht ihm Trost zu. Schaut euch Vers 11 an. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Ist das nicht ein großer und wunderbarer Trost für Paulus? Wenn Jesus einfach eine Botschaft für Paulus gehabt hätte, hätte er einen Engel schicken können. Aber in dieser Nacht kommt er selbst zu Paulus, um ihm nahe zu sein, um ihm Trost zu schenken. Jesus mag Paulus durch eine harte Zeit geschickt haben, aber er ist immer auch nah bei denen, die Trost und neue Kraft brauchen. Er ist nah bei den Zeugen, die sich für ihn verausgabt haben. Und sein Trost kommt nicht allein aus der Nähe, die er zu Paulus sucht, sondern vor allem durch die Ankündigung, was als nächstes geschieht. Die Ankündigung, dass er Paulus nach Rom schicken wird. Diese Ankündigung macht auf einmal aus allem, was geschehen ist, Sinn. Gerade weil Paulus sich bestimmt einen anderen Ausgang gewünscht hätte, ermutigt der Herr ihn hier mit der Zusicherung, dass dieses Ringen um Jerusalem genau seinem Plan entsprach. Paulus hat erfolgreich Zeugnis in Jerusalem abgelegt. Und das ist gut zu wissen, denn die Katastrophe ist nicht die Reaktion der Zuhörer, so tragisch die auch sein mag. Die eigentliche Katastrophe wäre gewesen, wenn Paulus nicht gesprochen hätte. Wenn Paulus den Fokus auf das Evangelium nicht gehabt hätte. Schauen wir an dem Moment, kurz einen Moment nach innen. Wie oft will man nicht von Jesus reden, weil man Angst hat? Angst, dass es der falsche Zeitpunkt sein könnte. Angst, dass man etwas kaputt macht, eine Beziehung oder was auch immer. Aber mit Jesus als Herrn gibt es keine falschen Zeitpunkte. Wenn Jesus Herr ist, dann ist jede Gelegenheit eine Gelegenheit, die wir nutzen sollten, eine Gelegenheit, die er herbeigeführt hat. Im ersten Teil der Predigt bedeutet das, wir sollten auf unseren Charakter Acht haben. Aber abgesehen davon können wir mit Jesus als Herrn eigentlich nur eines falsch machen. Nämlich, dass wir still sind. Als ich erst ganz kurz zum Glauben gekommen war, musste ich meinen ersten evangelistischen Input auf einer Studentenveranstaltung geben. Und dieser Input war so holprig, wie man es sich kaum vorstellen konnte. Und man würde denken, dass Jesus so etwas nie benutzen könnte, um jemanden zum Glauben zu holen. Aber am Ende des Abends übergab ein Student aus Thailand namens Pik sein Leben an Christus. Ich habe wahrscheinlich das Evangelium nicht sonderlich gut dosiert oder platziert, aber mit Jesus kann ein noch so gelungenes Zeugnis zur Ablehnung führen, so wie hier. Und das holprigste Zeugnis kann Menschen zum Glauben bringen. Das Einzige, was wir falsch machen können, ist, still zu sein. Nicht von Jesus zu reden. Zu denken, lieber fahre ich die Sprengkraft auf null zurück, möglichst niedrig. Das wäre die Katastrophe. Lasst sie uns vermeiden. Das heißt, erstens, lasst uns auf unseren Charakter achten. Er ist absolut notwendig für ein gelungenes Zeugnis. Aber lasst es nicht dabei bleiben. Lasst uns vor allem auch darauf achten, dass wir uns keine Gelegenheit entgehen lassen, um den Fokus auf das Evangelium zu richten. Denn das macht wirklich ein gelungenes Zeugnis. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du uns hier am Beispiel von Paulus zeigst, worauf es bei einem gelungenen Zeugnis ankommt. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnen wirst und uns willst und uns zu diesem Zeugnis bereit machst. Wir danken dir, dass du unseren Charakter veränderst. Wir bitten dich, dass wir alle sagen können, dass wir mit reinem Gewissen vor dir unser Leben geführt haben. Und wir danken dir auch, dass du uns im entscheidenden Moment die Worte schenken wirst. Das hast du verheißen. Und darum bitten wir dich deshalb auch. Dir zu Ehre und damit viele Menschen die Errettung in deinem Namen finden. Amen.